Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Wildhunde in Simbabwe. Das wäre es für mich, wenn ich einen Reisewunsch frei hätte. Und zwar in Manapools. Das ist ein Nationalpark ganz im Norden von Simbabwe. Und dann gerne auch als Walking Safari. Und wenn ich mir dann obendrauf noch eine Jahreszeit wünschen dürfte, dann wäre das der Juli. Denn da sind die Wildhunde bereits in ihrem Bau und kriegen Junge. Und das wäre für mich der freie Reisewunsch. Mariana, was wäre das für dich, wenn du einen Reisewunsch frei hättest?
Japan, ganz klar.
Warum?
In erster Linie wegen des Essens. Ich bin besessen nach japanischem Essen, also weit über Sushi hinaus. Also Sushi könnte ich täglich essen, aber die Nudelsuppen, die sie haben. Und ich würde das gerne alles mal direkt probieren. Und außerdem ist Tokio, glaube ich, die abgefahrenste Stadt, die ich mir so vorstellen kann.
Warum? Was ist daran so abgefahren?
Diese Menschenmassen in dieser supermodernen Stadt, wie ich sie mir zumindest vorstelle, weil sie einem so vermittelt wird. Und irgendwie wirken die Japaner so ein bisschen in unseren oder in meinen Augen irgendwie ja so ein bisschen crazy. Also diese extremen Outfits, die sie manchmal haben, aber dann diese doch irgendwie Strenge nach außen hin, das Gesicht wahren und diese Mischung finde ich irgendwie ganz spannend. Das würde ich sehr gerne mal live erleben.
Das heißt, Essen statt Kultur wäre es bei dir. Natur, wie jetzt bei mir, wäre nicht der allergrößte Killerfaktor erstmal.
Nein.
Okay, Mariana Hilmer, Reisebloggerin, Autorin, Weltreisende. Und wenn ihr noch nicht wisst, wohin ihr diesen Sommer wollt, in einer Stunde wisst ihr es.
D-Radio Wissen.
Das hier, was ich aufmache, das ist kein Flugticket, sondern das ist dein Umschlag. Auf dem Umschlag steht, eine Stunde Talk, Mariana Hilmer. Mhm. Pass auf, hier steht, schreibt Julia, die Redakteurin. Hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten mit Mariana Hilmer. Und deine Aufgabe wird es sein, dir einen davon auszusuchen, was du am liebsten machen würdest.
Okay.
Und da erstens steht Inselhopping auf den Kykladen. Wäre das was für dich?
Habe ich gemacht.
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht.
Wie war das?
War, um ganz ehrlich zu sein, weniger aufregend und interessant, als ich es mir vorgestellt habe. Es klingt so wow, so irgendwie der Traumurlaub schlechthin, den man sich irgendwie im Mittelmeer oder in Griechenland vorstellen kann. Die Kykladen ähneln sich ja doch dann relativ stark. Das heißt, man hoppt zwar von einer Insel zur nächsten, aber es ist jetzt nicht jedes Mal ein total neues Erlebnis, was man hat. Hm. Und das ist zwar schön, aber man könnte eigentlich auch auf einer Insel bleiben.
Hm. Und da zweitens steht, frittierte Chicken Feet essen. Boah, Entschuldigung.
Habe ich auch schon gemacht.
Wo?
In Hongkong. Naja, ich kann sie essen, ich muss sie aber nicht essen.
Was ist, also wie isst man, ist das dann wirklich so in so einem Frittiermantel drin? Oder?
Naja, in meinem Fall waren sie eher sogar, also frittiert wäre vielleicht besser gewesen. Sie waren so ein bisschen glitschig, weil sie in so einer Soße drin waren. Also es ist wirklich schwierig, aber es ist ganz witzig, weil man sieht dann die Kinder nebenan, die irgendwie total begeistert an diesem Hühnerfuß nuckeln und dann denkt man sich, naja, so schlimm kann es ja nicht sein.
Boah, aber ist das dann nicht hauptsächlich Knochen? Also ist da,
ja. Okay. Ja, ist hauptsächlich Knochen, ist so ein bisschen, schmeckt eigentlich wie Chicken Wing, nur halt mit viel weniger Fleisch.
Mit mehr Knochen.
Ja.
Und da drittens steht Skifahren im Alborzgebirge, das ist nördlich von Teheran im Iran.
Wow.
Hast du noch nicht gemacht?
Habe ich noch nicht gemacht.
Mensch.
Ich kann Skifahren, aber Schnee ist nicht so ganz meins.
Eher Sonne?
Ja, definitiv.
Ah, und da müssen wir noch klären, eher Meer oder eher Berge?
Meer.
Ah, okay. Warum?
Ich mag die Weite des Meeres und die Berge finde ich zum Anschauen von drunter quasi total spektakulär. Aber sobald ich drin bin, fühle ich mich beengt. Also irgendwie diese Gipfel, diese Masse, irgendwie kriege ich da ein Beklemmungsgefühl.
Aber wenn du oben drauf stehst und
ja,
runter
guckst, das ist phänomenal, keine Frage. Aber es ist tierisch anstrengend, drauf zu kommen.
Das stimmt. Wenn du dich entscheiden müsstest, die Kykladen, nochmal frittierte Chicken Feet oder doch Skifahren?
Die Chicken Feet.
Okay.
Ja.
Mariana Hilmer, heute Abend zu Gast, die Radio Wissen, eine Stunde Talk und Essen ist irgendwie ihre Vorliebe. Hat man bei dir so das Gefühl, du hast so das Beste im Leben von allem vereint? Du reist, du bloggst, du schreibst Bücher, also dein Reiseblog ist Weltenbummler Mac. Mac, was sagst du eigentlich?
Ich sag Weltenbummler Mac, dann ist es einfacher, dass die Leute es verstehen.
Weltenbummler Mac und du hast gerade ein Buch veröffentlicht, kommt heute raus, 111 Gründe, um die Welt zu reisen. Gibt es sowas wie, ich weiß es nicht, das emotionalste Reiseerlebnis ever für dich?
Oha, das Emotionalste, da verbinde ich Indien mit. Also es war mein erster außereuropäischer Aufenthalt.
Wann?
Ich war 2009, Ende 2009. Ich war fast 4 Monate da, bin am Anfang 3 Wochen gereist und habe dann am Goethe-Institut in Mumbai gearbeitet als Praktikantin. Und habe da eine wahnsinnig intensive Erfahrung gemacht, also mit unzählig vielen Erlebnissen, fand die Kultur, das Land, das dort arbeiten, das hat mich also ich bin einfach begeistert. Also ich kann verstehen, wenn man Indien hasst, weil es wirklich richtig anstrengend ist. Es ist so ein, entweder man ist total euphorisch oder man denkt sich, oh mein Gott, ich muss hier weg. Es geht gar nicht mehr. Also es gibt kein Zwischending in Indien.
Warum? Also was macht dich euphorisch?
Ich weiß nicht, ich komme mit den Leuten sehr gut zurecht. Ich mag diese wahnsinnig offene Art. Die kann auch richtig nervig sein, weil sie einen ja teilweise auch wirklich belagern. Also man ist ja, je nachdem, wo man ist in Indien, ist man wahnsinnig exotisch mit seiner hellen Hautfarbe. Das haben viele einfach noch nicht so gesehen. Und dann sind sie halt so neugierig, dass sie in der Regel im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern dann vor, also richtig den Kontakt suchen. Also Fragen stellen, woher man kommt, gängigerweise natürlich Familie, Kinder und so weiter. Und warum sind die nicht dabei, wenn man allein unterwegs ist? Das ist auch was, was die nicht so ganz greifen können. Ja, dieses dran teilhaben, also dieses schnell reinkommen, weil sie eben so offen sind und neugierig sind und man im Gegenzug deswegen auch sehr neugierig sein darf. Also die geben auch sehr viel Preis von ihrem Leben, von ihrer Kultur und das fand ich eine tolle Kombination.
Das heißt so ein bisschen, man kommt schneller und leichter in den Austausch.
Ja.
Hast du so Erlebnisse, manchmal ist das ja so, dass man Leute auch privat besuchen kann und an, ich weiß es nicht, in Äthiopien könnte man an einer Kaffeezeremonie teilnehmen oder irgendwie sowas. Also gibt es so Erlebnisse, die du da haben konntest?
Ja, ganz extrem. Das ist in Indien für mich zumindest irgendwie reihenweise möglich gewesen. Die extremste Variante war in Varanasi. Das ist ja am Ganges, die Stadt, wo für die Hinduisten quasi die heiligste Stadt, weil man dort verbrannt wird und dann beigesetzt wird im Ganges. Und ich hatte vorweg viel drüber gelesen und fand es faszinierend und wie dieses ganze Prozedere einer Bestattung quasi abläuft und dachte, okay, du weißt, wie es aussieht und von Weitem wirst du dann wahrscheinlich auch so einen Scheiterhaufen zu sehen bekommen. Es war dann allerdings so extrem, die Begegnung, dass ich plötzlich zwischen diesen Scheiterhaufen stand und quasi mit einer gesamten Begräbnisprozedur mitgehen konnte. Also es war abgefahren.
Zufällig? Also bist du da so reingeraten?
Ja, ich bin da reingeraten. Also wir haben uns dem Ganzen genähert und dann ist natürlich klar, was man sehen will als Tourist, dass man natürlich irgendwie zu diesen Verbrennungsguts hin möchte und dann hat einer gefragt, ob wir das sehen wollen oder so. Und ich so, ja, klar, wollen wir das sehen. Also ist ja spannend. Und ich dachte dann, wie es im Reiseführer beschrieben steht, dass man auf so einer Plattform landet und von da aus hat man einen besseren Überblick. Es war allerdings so, dass er uns direkt mitgenommen hat, dann runter zu den Scheiterhaufen, dann auch zu dem heiligen Feuer. Das war super spannend. Ich kannte das aus der BBC-Sendung. Und auf einmal stehe ich selbst vor diesem heiligen Feuer, womit quasi zumindest traditionell und mündlich heißt es, dass da alle Scheiterhaufen mit entbrannt werden. Und das war, also ich habe es bis heute, kann ich es gar nicht fassen eigentlich, das ganze Erlebnis.
Und das ist eher so surreal für dich oder also hat das keine Angst gemacht in dem Moment?
Nee, es war einfach nur eine Begeisterung. Zum einen, dass man das tatsächlich teilhaben durfte. Zum anderen war es ganz schwierig, weil es heißt, Frauen dürfen da eigentlich nicht dran teilnehmen, also auch die Angehörigen nicht, weil sie eben sehr emotional reagieren bei so einer Beerdigung. Beerdigung ist ja falsch, aber bei einer Beisetzung. Und ich stand dann dazwischen diesen Scheiterhaufen und mir kamen die Tränen, aber aus dem einfachen Grunde, weil dieser Rauch unfassbar in den Augen brannte. Und ich dachte nur so, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier irgendeine Zeremonie entweihe deswegen oder so. Also ja, das sind so die beiden Gedanken, die da total mit verknüpft sind.
Und dann hat sich das hinterher aber nach der Zeremonie aufgelöst und dann konntest du einfach sozusagen wieder gehen, oder?
Ja. Okay. Ja. Ich wurde dann wieder rausbegleitet, ohne irgendein, also ich habe dann gedacht, okay, jetzt will er wahrscheinlich Geld haben oder sowas. Nein, es war alles nur, ja, danke, dass du zugeschaut hast, dass du Interesse hattest. Also ungewöhnlich, muss man dazu sagen. In der Regel ist es ja doch häufig so, dass gewisse Serviceleistungen mit so einem gewissen
Trinkgeld
genau, assoziiert werden. Aber nee, dem war in dem Fall gar nicht so.
Weißt du für dich auf all deinen Reisen, was dich am meisten so fasziniert, in welcher Kategorie das unterwegs ist?
Ich glaube tatsächlich, es ist die zwischenmenschliche Erfahrung, glaube ich, das ist, was mich am meisten fasziniert. Und je exotischer quasi die Kultur ist, desto faszinierender finde ich es.
Gibt's neben Indien andere, also du schreibst ja in den 111 Gründen echt einiges so an tollen Reiseerlebnissen. Also gibt's sonst was dir so immer wieder in den Kopf kommt?
Israel? Finde ich auch, das hat mich auch, da war ich nicht so lange, das war nur eine Woche leider, aber Israel fand ich auch eine ganz spannende Begegnung. In dem Fall gab es nicht so eine intensive zwischenmenschlichen Austausch, dafür war die Zeit auch zu kurz, aber dieses Jerusalem, dieses Konglomerat an diesen Weltreligionen auf einen kleinen Haufen und als Tourist für mich als Außenstehende wirkte es super friedlich, also es war wunderschön, man steht auf den Dächern von Jerusalem, dann fängt irgendwie jüdisches Gebet an, dann kommt das Islamische dazu und dann fangen die Kirchenglocken an zu läuten. Und das ist eine ganz, ganz wundervolle Atmosphäre. Und zeitgleich weiß man im Hinterkopf, okay, leider funktioniert das überhaupt nicht so friedlich, wie es aussieht. Das fand ich auch sehr spannend und da würde ich gerne noch mal längere Zeit hin.
Gibt es so Momente für Innehalten? Also ein Kapitel ist zum Beispiel, weil es in der Sahara den schönsten Sternenhimmel gibt, lohnt sich zu reisen. Also gibt es so Romantikmomente?
Ja, klar, die gibt es auch. Und die Sahara ist auf jeden Fall eins. Das war ein ganz, also es war faszinierend. Man ist im absoluten Nichts. Es sind nur Sanddünen um uns herum gewesen und dann macht man die Augen auf nachts, wird von einem sehr kalten Wind, muss man dazu sagen, umweht und man sieht einen Sternenhimmel, der habe ich vorher noch nie so gesehen. Es ist ja absolute Dunkelheit und dann leuchtet dieser Himmel Tausende von Sternen. Es ist so viel mehr zu sehen als normal.
Echte Milchstraße.
Echte Milchstraße. Richtig krasse Milchstraße gibt es im Übrigen auch in Namibia.
In der Namib.
Ja.
Kann man die auch gut sehen.
Ganz toll. Oder unten im Fish River Canyon. Da hatten wir auch wirklich sehr romantische Erlebnisse.
Sind wir im Süden von Namibia, ne? Ja. Fish River Canyon.
Genau.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist dein Fernweh?
Jetzt gerade steigert es sich, glaube ich, so auf die 7. Ich bin seit knapp einem halben Jahr nicht mehr unterwegs gewesen. Das klingt jetzt nach, okay, warum beschwert sie sich? Aber in der Regel bin ich doch sehr häufig unterwegs. Es gibt manchmal auch Momente, wo ich denke, oh, ich möchte jetzt unbedingt nach Hause und dort bleiben. Aber nach einem halben Jahr ist das Fernweh jetzt recht groß geworden.
Okay, wie äußert sich das? Also ist das mehr drüber nachdenken oder Pläne machen?
Also drüber nachdenken, was könnte die nächste Reise sein? Pläne machen, worauf hat man Lust? Ist einem jetzt mehr nach Stadt? Ist einem mehr nach richtig Ferne? Was Exotisches, was Anstrengendes, was Erholsames? Und sobald ich mich richtig intensiv damit auseinandersetze, merke ich, okay, es muss jetzt wieder ein bisschen rausgehen.
Brauchst du so einen Rhythmus? Also, dass wenn du, keine Ahnung, von mir aus sagst, 3-4 Mal im Jahr bist du unterwegs und du machst einmal einen Strandurlaub, einmal einen Stadturlaub, einmal einen Wanderurlaub oder ist es wurscht?
Das ist wurscht. Das ergibt sich immer direkt nach dem Bedürfnis. Also meistens ist es so, dass sich innerhalb der Reise, in der ich mich gerade befinde, das Bedürfnis für die nächste ergibt. Also ich war zum Beispiel in Bangladesch, das war eine super anstrengende Reise und danach habe ich gedacht, boah, also es muss jetzt nicht ständig oder die nächste Reise muss jetzt nicht wieder so anstrengend werden und war sie auch nicht. Wir haben dann, was haben wir gemacht, St. Petersburg und dann Südafrika. Also etwas, wo die Strukturen, die touristischen Strukturen gegebener sind, wo man sich besser verständigen kann, wo man sicher ist, dass man das Essen mag und auch verträgt.
Ferne, also was sind so die, wenn du wirklich Fernweh hast vom Wort her, ist das dann wirklich von uns aus, wäre es glaube ich Südsee, wäre am weitesten weg oder Neuseeland oder so. Also was ist für dich Ferne so schön an Zielen?
Südafrika, also südliches Afrika und Asien verbinde ich damit ganz extrem.
Okay, was südliches Afrika heißt für dich vor allen Dingen was?
Also Südafrika, Namibia, Botswana. Das sind so die beiden, ja, Botswana würde ich gerne machen, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber das sind so die Regionen, die
Okavango-Delta.
Ja, das ist auch toll.
Du schreibst, ein Grund ist, weil man im Krüger die Big Five auf einmal sehen kann. Da sind wir im Nordosten von Südafrika. Das ist der berühmte Nationalpark. Du hast alle Big Five da gesehen?
Ja, zweimal. Ich war zweimal in Südafrika und habe sie alle Big Five zweimal gesehen. und beim zweiten Mal extremerweise auch in einer grandiosen, Nicht-Entfernung. Also, weiß ich nicht, es waren ein paar Meter teilweise. Wir haben Leopard beobachtet für eine halbe Stunde. Der saß im Gras, weiß ich nicht, 5 Meter vor uns. Also Wahnsinn.
Du schreibst auch, glaube ich, irgendwo, dass du einmal, man darf da ja nicht aussteigen oder nur an bestimmten Punkten aussteigen, dass du irgendwo ausgestiegen bist und dann Nashorn, glaube ich, irgendwie direkt vor dir hattest oder so.
Ah ja, also es gibt dieses, das Nashorn, das war in Namibia. Ah. Genau, und das war eine Walking Safari.
Koreanische Kirschblüte?
Schön.
Ja, warum?
Ja. Naja, Blüten sind irgendwie was Faszinierendes. Es ist dann auch diese, es war einfach ein sehr schönes Erlebnis.
Du schreibst, weil die koreanische Kirschblüte daran erinnert, in der Gegenwart zu leben.
Ja, vielleicht, weil man auf Reisen ständig irgendwie damit konfrontiert wird, dass man in der Gegenwart lebt. Also zumindest finde ich, dass das das Schöne am Reisen ist. Also dass man nicht immer von Termin zu Termin hetzt, sondern einfach mal da ist, es auf sich wirken lässt. Und da gibt es eben sowas wie die koreanische Kirschblüte oder zahlreiche andere Erlebnisse auf Reisen, würde ich sagen. lösen dieses Gefühl halt bei mir aus. So, hey, nimm mal einen Schritt zurück, genieß einfach mal den Moment, weil gerade auf Reisen ist es ja so, dass man es nicht wiederholen kann.
Du reist mehr, als dass du Urlaub machst, richtig?
Ja, danke. Danke, dass das endlich jemand auseinanderhält.
Warum?
Naja, weil Urlaub, ich verbinde mit Urlaub, wenn ich das Wort höre, absolute Entspannung. Und Reisen muss nicht zwingend Entspannung heißen. Reisen kann tierisch anstrengend sein, jetzt ganz getrennt davon, ob es jetzt eine berufliche Reise ist, sondern weil eben es Länder gibt, die sind anstrengend. Also Bangladesch fällt mir da, weil es jetzt das letzte Beispiel war. Als erstes ein Indien ist natürlich auch so ein Land, was einfach sehr anstrengend ist. Man vorausgesetzt, man möchte das Land als solches kennenlernen und befindet sich nicht in einem Resort.
In einem Resort, ja.
Genau.
Ja, ja. Warum das Ganze? Also warum dieses immer wieder Reisen, Aufmachen? Was treibt dich an?
Neugierde. Also eine ganz, die ich irgendwie gar nicht gesättigt bekomme, Neugierde, andere Kulturen zu sehen, mir ein eigenes Bild zu machen von diesen Kulturen. Ich meine, man kriegt natürlich viel mit hier. Aber ich finde es ganz spannend zu sehen, ist das Bild, was wir hier vermittelt bekommen, das Bild, wie es auch real dort ist, oder ist es differenzierter? Es hängt natürlich auch immer stark davon ab, wie bewegt man sich dort, was man dann für ein Bild hat von der Kultur. Und eben dieses mich in einer anderen Kultur finde ich halt auch eine spannende Erfahrung. Und dann kommt das Essen einfach auch teilweise wirklich als Grund dazu. Also ich würde, es gibt Destinationen wie zum Beispiel Japan, eingangs ja erwähnt. Ja. Das ist, der Hauptgrund ist tatsächlich das Essen.
Du schreibst an einer Stelle, ein Grund ist, weil Meerschweinchen in Peru nicht nur Haustiere sind.
Ja.
Ist wirklich als Mahlzeit gemeint?
Ja, ist wirklich als Mahlzeit.
Sag mal einen Satz, wie verspeist man?
Ich habe es nicht verspeist. Das ist, das Ganze, die Geschichte beruht quasi auf einem Dialog, den ich mit einem Freund hatte, der nach Peru fuhr und vorweg eben sagte, du meinst du, ich kann Meerschweinchen essen? Und ich sagte, na klar kannst du Meerschweinchen essen. Das gehört da halt dazu. Das ist dort ja nichts Exotisches, wie wenn es bei uns serviert werden würde. Und ich finde eben Teil zu sein dieser Kultur und auch auszuprobieren, was bei denen Teil ist, gehört für mich dazu. Also ich würde es machen.
Und du schreibst auch in Südafrika, die Fusionsküche süchtig macht. Die legen ja alles gerne mal auf den Grill, ne?
Das ist genau. Aber dann gibt es die etwas, in den Restaurants gibt es auch einfach ganz, ganz tolle Küche, die gemischt ist aus den, ich sag mal, europäischen Einflüssen. Man kennt die Gerichte meistens, aber es ist gewürzt mit lokalen Kräutern und Gewürzen. Also man findet viel, eine Pizza zum Beispiel kommt dort mit Kreuzkümmel auf den Tisch. Sieht doch total normal aus am Anfang. Und dann beißt man rein und denkt, wow, schmeckt ja ganz anders. Und das ist total spannend.
Gab es noch was, wo auch du als Essensfanatikerin gesagt hast, das ist jetzt echt ein Stück eklig, geht nicht?
Ja, die Lammköpfe, die dort an den Straßen verkauft werden.
Wo?
Meistens in den Townships. Also es ist ein Township-Essen. Es ist kein Essen, was jetzt in, ich sage jetzt mal ganz einfach, die weiße südafrikanische Bevölkerung zu sich nehmen würde. Und das sieht eklig aus und ich habe es mich bisher noch nicht getraut.
Das heißt aber, du hast eine kleine Reiseapotheke zur Not auch immer dabei, was so gegen Durchfall und...
Ja, zur Not, klar. Je nachdem, wie ich unterwegs bin, auch etwas mehr. Wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt viel Zug fahren oder viel öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ist natürlich klassisches Durchfallmittel auf jeden Fall dabei.
Was ist sonst noch so mit an nur die Standardmedikamente? Also hast du ein Antibiotikum dabei, keine Ahnung, Halsschmerzen, so das Übliche? Oder nimmst du noch was Besonderes mit?
Ich nehme sogar weniger mit, weil ich mittlerweile herausgefunden habe, dass man eigentlich alles vor Ort bekommt. Teilweise ja wesentlich günstiger als bei uns, in gleich guter Qualität. Das heißt, ich versuche da ein bisschen das Gepäck zu minimieren, weil ich weiß, ich bekomme es vor Ort. Ansonsten ist mein Zaubermittel, um die Verdauung sehr robust zu machen, ist so ein homöopathisches Kügelchenzeug. Das nennt sich Okubaka. Bei mir funktioniert es super gut. Also ich schluck quasi ein paar Kügelchen davon täglich und kann mich...
Dann kannst du alles essen.
Ja, und kann mich in Indien durch das gesamte Straßenessen futtern. Kein Problem.
Geil. Mariana, gib uns so ein bisschen pragmatisch noch mal ein paar Tipps. Wenn ich packe, was packe ich?
Also ich brauche nicht viel. Ich kann, wenn die Temperaturen stimmen, also das heißt so 25 Grad konstant ist, komme ich tatsächlich auch mit einem Handgepäck auf 4 Wochen gut klar. Ich packe vorher die Outfits zusammen.
Also damit du immer sicher kombinieren kannst.
Ja, sicher kombinieren. Und damit ich nichts dabei habe, was eventuell gar nicht kombinierbar ist dann. Also, dass ich ein paar Schuhe habe, was ich zwar total toll finde, aber dann merke, huch, das passt überhaupt gar nicht zu Röcken. Und ich habe ja nur Röcke dabei. Da minimiert sich einiges.
Und wenn die Temperaturen nicht so angenehm sind, wie für, also dann brauchst du schon irgendwie einen Trolley oder einen Rucksack.
Ja, doch, dann brauche ich schon was leider was Größeres. Ob es dann irgendwie ein Rucksack ist, der über 30 Kilo fasst oder ein Koffer. Aber ich bin sehr kälteempfindlich und frieren finde ich ganz unangenehm. Passiert mir zwar ständig irgendwie, dass ich dann auch in Ländern, wo ich denke, ach, eigentlich fährst du doch ins Warme und dann ist es plötzlich saukalt. Aber jo, dann kauft man sich auch vor Ort zur Not was.
Dann packst du. Mhm. Langstreckenflüge, so Standardausrüstung für dich sind Kopfhörer, ja. Und was noch?
Ein riesiger Schal. Ich finde es zum einen im Flieger auch wieder viel zu kalt. Damit kann ich mich dann zusätzlich zu der Decke, die man bekommt, gut zudecken. Außerdem ist es ein toller Sichtschutz. Also so ein bisschen, dass es abgedunkelt wird, dass man für sich ist, weil es ja doch sehr beklemmend und sehr intim im Flugzeug ist, so viele Leute auf einmal um einen herum.
Was ist eigentlich mit Kameraausrüstung? Das wollte ich für mein Gepäck noch fragen.
Ja, Kamera habe ich keine Spiegelreflex. Ich arbeite mit einer Systemkamera. Mache jetzt keine Schleichwerbung, bin aber sehr zufrieden. Die ist sehr klein, ist eine Festbrennweite mit einem super tollen Objektiv und damit komme ich dann mit einem gängigen Nachbearbeitungsprogramm sehr weit.
Wie war es im Vatikan?
Ach, ich habe den Papst nicht getroffen, leider.
Hast du, also du hättest ja mal ihm Audienz geben können.
Ja, finde ich auch. Ach, schön, also sehr, sehr... wie soll ich sagen, mir fehlt jetzt gerade das Wort dafür. Also wir waren ganz früh morgens da, weil wir eigentlich den Gottesdienst um 6 besuchen wollten, haben den aber verpasst, weil wir dann doch zu spät aufgestanden sind, waren irgendwie dann, weiß ich nicht, um 6:30 oder sowas da und damit fast die einzigen. Also wir hatten so ein bisschen das für uns. Ich fand es pompös natürlich. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie pompös Kirchen als solche sind. Der Vatikan steht da natürlich überhaupt nicht hinten an. Ich habe leider die Museen nicht gesehen, deswegen... Muss ich nochmal hin.
Du schreibst an irgendeiner Stelle, glaube ich, auch, dass du so einen Schleichweg in das Innere des Vatikan-Staatsgebietes sozusagen nutzt. Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Ja, das ist, wenn man quasi vom Eingang aus steht, linke Seite.
Vom Petersdom.
Genau, da spricht man die Wachen an.
Die Schweizer Garde.
Die Deutsch spricht. Ja. Und man muss es auch auf Deutsch machen, weil damit wissen sie, dass man eben Deutscher, dass man Deutsch kann und Deutsch ist. Und dann lassen sie einen durch. Also man passiert wirklich das Vatikanische Gebiet und Ziel ist der deutsche Friedhof, der dort seit ein paar hundert Jahren ist. Und da haben eben deutsche Staatsbürger Zutritt drauf und dürfen deswegen in den Vatikan rein. Theoretisch könnte man auch noch einen Schritt weiter gehen. Meine Begleitung war damals nicht mutig genug, um quasi zu sagen, okay, wir betreten jetzt noch mehr nicht.
Ah, da gibt es dann vom Friedhof andere Wege wieder runter.
Ja, also man kann quasi richtig reingehen. Ich denke, man würde sehr schnell aufgehalten werden. Aber es tat sich die Möglichkeit auf, aber ich wurde dann zurückgezogen. Leider.
Ja. Apropos, reist du, weil du jetzt ein paar Mal gesagt hast, Reisebegleiter, ist das immer dieselbe Person oder reist du allein? Und wenn ja, wer ist das?
Also sowohl als auch. Es ist in der Regel ist es mein fester Partner, mein Freund, Vater meiner Tochter, mit dem ich viel zusammen reise. Aber jetzt zum Beispiel Rom war mit einer Freundin, die da gerade eben für längere Zeit war. Und dann habe ich sie besucht, also gerne auch mit Freunden, auch alleine. Das habe ich auch schon gemacht, aber bevorzugt doch mit meinem Lebenspartner.
Was stresst dich auf Reisen am meisten?
Das kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. An sich versuche ich ganz entspannt an die Sache ranzugehen, aber es kann schon mal sein, dass wenn man jetzt in einem Bus feststeckt und dann, keine Ahnung, es droht, dass der Motor ausfällt oder sowas und dann wird es Nacht und man hat überhaupt keine Idee, wie man dann da wegkäme vom Fleck. Das ist dann doch manchmal ein bisschen stressig oder nervig vor allem.
Schon mal was Schlimmeres passiert?
Nein, zum Glück, was richtig Schlimmes ist mir eigentlich noch nie passiert. Also nichts, was irgendwie negativ hängen geblieben ist. Ich hatte mal eine Lebensmittelvergiftung, das war das Schlimmste, glaube ich.
Wovon?
Ja,
von den Meerschweinchen. Von den Chicken Feet.
Von Scampis in Indien. Es wäre auch nicht so super ratsam, eigentlich die zu essen, aber ich probiere ja alles. Und die waren wahrscheinlich einfach zu lange in der Sonne gelegen.
Was sind für dich so Geheimtipps, ungewöhnliche Ziele?
Um es jetzt nicht zu exotisch zu machen, also was ich empfehle auch, Mongolei, finde ich ein ganz, wollte ich immer hin, war ich für 2 Wochen und fand ich ein super schönes Land. Also man weiß ja sehr wenig über die Mongolei, man hört immer Nomadenvolk und fertig. Und Ulaanbaatar war zum Beispiel eine Riesenüberraschung. Also ich meine, wenn man jetzt aus einer europäischen Metropole dort ankommt, ist es wahrscheinlich nicht so, dass man denkt so, wow, was ist das hier? Aber wir sind vorher mit der Transit durch Russland gereist. Und die sibirischen Städte sind doch sehr, sehr eintönig. Man kriegt ich fand es jetzt als Besucherin wenig, ja, Leben quasi. Also es, man geht so dem Alltäglichen nach, arbeiten, essen, schlafen und das Ganze von vorn wieder. Und da war Ulaanbaatar eine ganz metropolische Überraschung, als wir dort ankamen. Also mit internationalen Ketten teilweise, mit sehr koreanisch orientiert. Also die Koreaner haben sich da offensichtlich sehr eingekauft und alles so modisch, essenstechnisch wird stark angelehnt an Korea. Und das fand ich totale Überraschung.
Wenn ein bisschen exotischer nochmal sein dürftest, was wäre dann ein Geheimtipp?
Ja, dann Bangladesch. Das ist allerdings ein wirklicher Geheimtipp. Also das ist hart, aber es ist lohnenswert, weil Bangladesch ist so eine, ich habe es als Zeitreise empfunden. Also dort ist wirklich Industrialisierung nichts vorhanden und man sieht, man kann allem zusehen, also dem Handwerk. Es ist alles sehr idyllisch, was natürlich aufgrund der Armut, muss man dazu sagen, der Fall ist. Also Seen, Flüsse sind alle ganz sporadisch bebaut, teilweise mit Strohhütten und so. Das sieht natürlich total toll aus. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht ganz so toll für die Leute dort, damit zurechtzukommen. Aber ich fand es spannend, das zu sehen, dass es tatsächlich jetzt noch ein Land gibt, wo man eben das Gefühl hat, dass man in die Zeit zurückreist. Also so wie man sich Indien vorstellt und vieles in Indien eben nicht findet. Also man findet ja in Slums dann auch irgendwie Hightech-Geräte. Die Leute haben dort auch ein Smartphone oder so. All das ist in Bangladesch eben noch nicht passiert.
Hast du manchmal Angst davor, müde zu werden, was das Reisen angeht?
Ja, habe ich tatsächlich, weil es mir manchmal passiert. Also, dass ich denke, wow, also jetzt nochmal los, eigentlich hast du keine Lust. Und dann ist aber der Zeitpunkt, wo ich denke, okay, jetzt machst du einfach wirklich einen Strich, Pause, wartest so lange, bis du was Neues planst, bis du aktiv wieder Lust bekommst.
Jetzt musst du drei Sätze einmal dazu sagen, wie du das überhaupt finanziell hinkriegst.
Das ist durch den Blog hat sich das ja so herauskristallisiert, dass ich quasi auch Aufträge habe, um zu reisen. Das heißt, ich kann hinterher Artikel verkaufen, manchmal an klassische Medien, wie man das aus dem Journalismus kennt, häufiger an Corporate-Magazine, die etwas mehr bezahlen. Und dann ist eben auch der Blog eine Einkommensquelle geworden, weil ich die Zeit, die ich da investiere, immer wieder versucht habe, irgendwie Modelle zu etablieren. Und jetzt habe ich ein Sponsorenmodell, dass quasi einmal im Monat ein Sponsor auftaucht und ich eine gewisse Form wieder reinbekomme. Und das ansonsten sind viele Hintergrundaufträge. Also ich mache zum Beispiel noch Webdesign. Das sieht man so nicht, aber das ist was ich von zu Hause aus halt bedienen kann und da natürlich auch nochmal Geld mit verdiene.
Wie viele Wochen im Jahr bist du weg?
Vor unserer Tochter waren es...
Die ist jetzt ein paar Monate.
Genau, die ist 3 Monate alt. Davor waren es so 3 bis 4 Monate im Jahr, aber nicht am Stück.
Sondern immer wieder mit unterbrochen. Das heißt dann, wie viele Ziele? 5, 6?
Ja, doch, das kommt hin.
Okay. Und jetzt momentan erstmal Pause.
Jetzt ist gerade Pause. Jetzt geht es eben am Montag nach Jüst los. Dann geht es noch Mitte Juni geht's nach Griechenland. Und dann gibt es auch noch schon weitere Pläne. Schauen wir mal. Thailand ist für Anfang nächsten Jahres 2 Monate geplant.
Weißt du, wie viele Ziele du insgesamt bereits bereist hast?
Ich habe mal vor einem Jahr oder so nachgezählt und bin, glaube ich, auf über 30 Länder gekommen. Aber ich glaube, ich bewege mich immer noch auf unter 40, weil ich... Es geht ja nicht darum, irgendeine Liste abzuhacken, dieses Land und fertig. Ich reise auch gerne nochmal in ein Land, wo ich schon mal war. Deswegen, ich glaube, es müssten, weiß nicht, 35 Länder sein. Vielleicht liege ich auch völlig daneben.
Was ist eigentlich mit Heimaturlaub?
Mache ich gerne.
In Deutschland?
Ja. Würde ich auch zunehmend noch lieber, noch viel mehr machen. Jetzt ist eben, kommt Jüst als Heimaturlaub.
Schon mal da gewesen?
Nein, das erste Mal. Ich bin ganz, mit den ostfriesischen Inseln verbinde ich irgendetwas Magisches. Mal schauen, ob das so
zutreffen wird. Absolut.
Und ansonsten Heimaturlaub. Es geht noch im September in Mecklenburg-Vorpommern auf die
Seenplatte.
Genau. Und Familie besuchen häufig. Ich komme ja eigentlich aus Hamburg, wohne in Berlin.
Ach, deshalb, weil Hamburg die schönste Stadt der Welt ist. Einer der Gründe, nur wegen der Family. Ja, das erklärt es natürlich. Wahrscheinlich haben die dich dazu gedrungen, diesen Grund rein, wenn du das da nicht reinschreibst.
Doch, ich glaube, also ich bin mit 20 weg aus Hamburg, das heißt schon seit 13 Jahren raus, aber nach wie vor ist es für mich immer noch die schönste Stadt der Welt.
Wie passt da der Grund dazu, zu den 111 Gründen, weil man das Oktoberfest erleben muss? Ich dachte, das schließt sich aus, also Hamburg oder München.
Sagt man so, ne? Ich fand es ganz erfrischend in München. Ich habe dort 4 Jahre gelebt. Diese Offenheit, die in Bayern einfach gängig ist und auch in München, ich fand das ein super...
Frag mal Mario Götze.
Das ist ein tolles Erlebnis gewesen. Also da quatscht man halt an der Bushaltestelle miteinander. Da ist es nicht ungewöhnlich. In Hamburg, wenn man da angesprochen wird, dann schaut man erstmal schräg, warum redet die Person mit mir? Insofern fand ich eigentlich schon, dass es zusammenpasst. Aber vielleicht, weil ich die Zwischenstation Berlin hatte.
Wie managst du deine Erinnerung?
Wie manage ich das? Über Fotos ganz vieles. Ich fotografiere sehr gern und viel. Immer wenn ich quasi die Fotos durchgehe, fallen mir die Geschichten dazu auch wieder ein. Das ist ganz praktisch, eben um auch nachher noch darüber berichten zu können. Das nutze ich quasi als Tagebuch auch. Ich habe auch Tagebuch geschrieben früher. Heute fällt es so ein bisschen hinten rüber vielleicht, weil einfach zu viel digital passiert.
Wie sieht deine Wohnung in Berlin aus? Ganz viel Kitsch und Reise... Wie sagt man denn? Souvenirs?
Nee, eigentlich gar nicht. Sie ist relativ schlicht eingerichtet, würde ich sagen. Reisesouvenirs sind was Schönes. Ich nehme aber immer nur solche mit, die ich quasi in meiner Wohnung auch zu einem Nutzgegenstand verwerten kann. Also zum Beispiel
eine Pfeffermühle.
Eine Pfeffermühle ist wirklich großartig. Ich sammle ja. Pfeffermühlen. Ich habe, glaube ich, 5, 6 Stück oder so.
Ah, okay.
Oder das typische Wassergefäß, was man irgendwie aus den indischen Ländern halt kennt, was wir auf dem Kopf tragen. Das habe ich als Vase.
Oder eine Obstschale, die man irgendwo ja mitnimmt oder
genau,
irgendwie sowas.
Genau, sowas.
Was hast du auf all diesen Reisen über dich gelernt, was dir vorher nicht so klar war?
Ich kann mich sehr gut anpassen. Das ist ganz spannend zu sehen. Also in den meisten Ländern habe ich eigentlich keine Probleme, dass ich sage, oh mein Gott, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Ich habe mich, glaube ich, bisher immer überall wohl gefühlt. Und das finde ich eine ganz, ganz interessante ja, wie sagt man, Ergebnis quasi dadurch. Ich bin nicht sicher, ob das ob es nur positiv ist, weil vielleicht kann ich dadurch ein bisschen zu schnell quasi den Heimathintergrund loslassen, aber mir macht es Spaß.
Das heißt, du brauchst auch nicht so ein gewisses Nestgefühl überall. Es ist dir egal, ob du im Zweifelsfall in einem kleinen Zelt pennst oder in einem Hostel oder in einem schönen Hotelzimmer. Das ist für dich nicht wirklich wichtig.
Nee, ist nicht wirklich wichtig. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Und die Temperatur stimmt. Die ist wichtig.
Das ist wichtig fürs Wohlfühlen.
Ja.
Was sonst wichtig? Temperatur?
Temperatur, gutes Essen auf Dauer. Mhm. Also ab einem bestimmten Punkt ist das mit dem Essen dann nicht mehr so flexibel. Also eine Woche ist es noch okay, 2 Wochen wird es hart. Und darüber hinaus, da entscheidet sich dann quasi, ob ich ein Land quasi für längere Zeit besuchen möchte oder ob ich sage, okay, es war nach den 4 Wochen auch gut hier.
Du hast vorhin am Anfang mal gesagt, sowas wie soziale Begegnungen ist wichtig und du warst auch mal an der Costa Smeralda auf Sardinien. Mhm. Ist wichtig, das mal zu erleben?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Also lege ich überhaupt keinen Wert drauf. Die meisten Gesichter erkenne ich auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Selbst wenn ich hier durch Berlin laufe, mir können hier zahlreiche Schauspieler über den Weg gehen. In erster Linie denke ich immer, kommt mir bekannt vor, dann muss ich überlegen, woher kenne ich die Person? Ist es mein Nachbar? Kenne ich
oder
ihn aus dem Fernsehen? Ich habe da ein ganz schlechtes Gedächtnis für die Leute direkt in den Zusammenhang zu rücken.
Was mit Saudi-Arabien? Du schreibst, ein Grund, warum es sich lohnt zu reisen, ist, weil es ungewöhnliche Einreisebestimmungen gibt. Mhm. Und dann geht es um Saudi-Arabien, wo du nicht reingekommen bist, wie ja viele andere auch schon nicht. Würde dich sowas reizen?
Ja, gar nicht, weil ich nicht reinkomme. Das habe ich herausgefunden, weil ich hinfahren wollte, dass ich eben keine Chance habe, reinzukommen. Mich reizt Saudi-Arabien, weil wir ein sehr, sehr eindeutiges Bild davon hier vermittelt bekommen. Und ich eben gerne wissen würde, wie eindeutig ist das Bild vor Ort? Wie ist es tatsächlich dort? Wie sieht der Alltag eigentlich dort aus? Also man kriegt ja immer nur die Extremen mitgeteilt, aber eben diese Alltagssituationen würden mich interessieren. Wie sehen Städte aus? Wie sieht die Natur aus in Saudi-Arabien? Also ich persönlich habe überhaupt kein Bild davon und deswegen reizt es mich nach wie vor, auch wenn ich nicht reinkomme.
Man braucht, glaube ich, eine Einladung und als Frau braucht man irgendwie eine Begleitperson oder sowas.
Eine männliche Begleitperson, die entweder der Ehemann, der Bruder oder der Vater sein müssten, fällt derzeit alles weg.
Und zum Schluss, weil Essen ja so wichtig ist, das heißt eigentlich, wenn du Dinge ausprobieren möchtest, wäre Japan gut, weil wenn du dann Durchfall bekommst, dann gibt es, wie heißt das, warte, das muss ich auch nochmal nachgucken, du schreibst irgendwie, wie heißt diese Fee?
Die Geräuschprinzessin meinst
ja,
du
die
wahrscheinlich.
Ja, die Geräuschprinzessin, genau. Sag nochmal kurz, was die kann.
Die kann quasi das Klogeräusch, also die Spülung imitieren, sodass quasi die Geräuschkulisse so laut ist, dass man alle anderen körperlichen, akustischen Geräusche nicht mehr wahrnimmt. Das ist offensichtlich in Japan so verpönt, dass man so etwas hört oder dass eben diese Geräuschprinzessin vor allem wohl für Damen etabliert worden ist. Weil sie früher haben sie die Spülung die ganze Zeit betätigt und natürlich so viel Wasser verbraucht.
Gibt es auch einen Geräuschprinzen?
Nein, nicht,
und ist
dass
der
ich
dann anders als die Geräuschprinzessin?
Nicht, dass ich wüsste.
Wenn du nochmal nach Japan fährst oder so, ne, dann find das doch bitte mal raus.
Das mache ich.
Marianne Hilmer war heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Ich bin Sven Preger. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.